das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist die Gretchenfrage in dieser Pandemie. Wie hältst du es mit dem Impfen? Von den einen ist eine Impfpflicht befürwortet als unvermeidbar. Noch immer sind viel zu wenig Menschen in Deutschland geimpft. Von anderen ist sie abgelehnt oder gar verteufelt als Eingriff in die Freiheit des Einzelnen. Bevor wir heute auf die politische Debatte in Deutschland schauen, wollen wir zunächst erfahren, wie sie aussehen könnte. Eine Pflicht zu impfen, denn anderswo wurde sie bereits beschlossen und soll nun bald gelten, in Österreich zum Beispiel und in Italien. Von dort berichten Nikolaus Neumeier und Richard Kronthaler.
Andrang in einem von vielen Impfzentren in Rom. Circa 2,2 Millionen Italienerinnen und Italiener ab 50 Jahren sind noch nicht geimpft. Diese Gruppe steht jetzt unter Druck, weil für sie die Impfpflicht bald in Kraft tritt. Hier wollen die allermeisten Menschen ihre Impfung heute aber auffrischen. Booster-Ansturm statt Erstimpf-Ansturm.
Al momento sono
Im Moment sind es ein oder zwei Erstimpfungen am Tag, aber ich denke, sie kommen dann in den nächsten Tagen. Glaube ich, hoffe ich. Ab Mitte Februar kostet Ungeimpftsein für die Gruppe Ü50 Geld. Die Impfdaten sind zentral gespeichert und zugänglich für die Finanzämter. 100 Euro zahlen dann nicht geimpfte über 50-Jährige einmalig. Ernster wird die Situation am Arbeitsplatz. Wer als Ü50-Jähriger im Büro ohne 2G-Nachweis erwischt wird, zahlt bis zu 1.500 Euro. Bei wem sich das mehrfach wiederholt, dem droht die Suspendierung. Wer älter als 50 Jahre ist, geht höhere Risiken ein. Die Intensivbetten sind zu zwei Dritteln von Nicht-Geimpften besetzt. Die Akzeptanz der Maßnahmen ist in Italien hoch. 65% der Bevölkerung befürwortet eine allgemeine Impfpflicht. Der Datenschutz spielt in der Debatte kaum eine Rolle, denn die Italienerinnen und Italiener sind es gewohnt, öfter als in Deutschland, ihre Daten preisgeben zu müssen.
Austria Center Wien. Im größten österreichischen Impfzentrum holt sich Nicole Steindl heute ihren Booster. Die Köchin aus Wien macht das auch, um ihren Arbeitsplatz zu sichern.
Wir haben ja uns alle impfen lassen, auch mit der Hoffnung, dass wir nicht mehr zusperren müssen. Leider war das schon der Fall, dass wir zusperren mussten und wir hoffen jetzt, dass das besser wird.
Nicole Steindl steht hinter der kommenden Impfpflicht, so wie fast 60% der Bevölkerung. Doch seit dem Jahreswechsel sinkt die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Die Impfpflicht soll für eine Trendumkehr sorgen. Anders als in Deutschland gibt es in Österreich schon ein Impfregister.
Österreichs Kanzler versichert, die Impfpflicht kommt am 1. Februar. Doch die Diskussion über den Sinn einer Impfpflicht wird intensiver. Anerkannte Mediziner schlagen wegen der erwarteten Immunisierung durch Omikron eine Verschiebung auf Mai oder sogar Herbst vor.
Die Impfpflicht gilt für alle ab 14 Jahren und ist auf 2 Jahre begrenzt. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel für Schwangere. Ungeimpfte werden Einladungen zur Impfung bekommen, Verweigerern drohen Geldstrafen, möglich sind 600 bis 3.600 Euro.
Thema war natürlich die Strafen, wie man das hier sanktionieren soll. Ist es ein Dauerdelikt? Kann man immer öfters dafür bestraft werden? Die Frage der Höhe war auch ein großes Thema.
Wie umstritten das Gesetz ist, das zeigen auch die im Parlament eingegangenen 108.000 Stellungnahmen, die meisten kritisch. So viele gab es noch bei keinem anderen Gesetz in Österreich.
Tja, nun will es also Deutschland den Nachbarn nachtun und eine Impfpflicht einführen. Jedenfalls haben sich dafür nun schon etliche Politikerinnen und Politiker ausgesprochen, die doch alle, der Bundeskanzler inklusive, zu Beginn der Pandemie eine solche mit Inbrunst ausgeschlossen hatten. Sie mögen vielleicht schon gewusst haben, warum. Denn nun erweist sich die politische Umsetzung als ausgesprochen schwierig. Wer soll denn nun tatsächlich zum Impfen verpflichtet werden? Alle oder nur die Älteren, wie in Italien? Wie sollte ein Verstoß bestraft werden? Und wer kann überhaupt kontrollieren, wer denn nun geimpft ist und wer nicht? Kirsten Gierschig berichtet.
Es blinkt, es piept, es warnt.
Corona-Risikobegegnungen aller Orten. Bei den PCR-Tests kommen die Labors kaum noch nach. Mitten in der massiven Omikron-Welle. In den Bundestagsfraktionen heute die Debatte. Soll eine Impfpflicht kommen? Und wenn ja, wie sieht sie aus? Am Morgen Gerüchte, die Union wolle dazu einen eigenen Antrag vorlegen. Nein, so die Fraktionsspitze, das sei eine Einzelmeinung gewesen. Viel lieber wirft der Fraktionschef der Regierung Drückebergerei vor. Die müsse doch einen Gesetzentwurf vorlegen.
Wenn man in eine Impfpflicht hineingeht, dann ist das eine Sache, die einen breiten demokratischen Konsens braucht und nicht eine Situation, wo man dann 4 Gruppenanträge hat und ein Gruppenantrag sich dann irgendwo knapp durchsetzt.
Die Regierung würde ja vielleicht sogar gerne, aber hat auch Ablehnung in den eigenen Reihen. Eine Gruppe innerhalb der FDP hat schon einen eigenen Antrag gegen die Impfpflicht vorgelegt. Und ein bisschen Hoffnung ist da auch, dass die möglicherweise mildere Omikron-Variante für mehr Immunität in der Bevölkerung sorgt.
Sollte es so sein, dass Omikron der Einstieg in die endemische Situation ist, dann wäre natürlich viel gewonnen. Aber genau das, was ich jetzt im Konjunktiv gesagt habe, müssen wir uns dann mit Experten in den kommenden Wochen genau anschauen.
Man könne derzeit noch nicht abschätzen, betont der Virologe Thomas Schulz, ob eine Infektion mit Omikron genauso vor weiteren Ansteckungen und neuen Varianten schütze wie eine Impfung.
Omikron kann vielleicht dazu beitragen, es kann es allein nicht übernehmen, die Leute, die Bevölkerung immun zu machen. Also es wird immer eine Kombination von beiden sein. Und je mehr geimpft sind, desto sicherer gehen wir in den nächsten Wintern. Das ist vollkommen klar. Also die virologische Perspektive würde immer sagen, lieber eine allgemeine Impfpflicht und 90% der Leute geimpft.
Eher ja zur Impfpflicht, aber nicht hektisch werden, sagen die Grünen im Bund. Jetzt aber hurtig, heißt es dagegen aus Baden-Württemberg.
Wir haben schon am 21. Dezember hat die Ministerpräsidentenkonferenz Bundesregierung und Bundestag aufgefordert, einen Zeitplan vorzulegen. Das ist nicht erfolgt bisher.
Die SPD verteidigt das Verfahren, dass die Abgeordneten über die Parteigrenzen hinweg Anträge erarbeiten, sagt aber zu, dass es möglichst schnell gehen soll.
Wir werden das im März abgeschlossen haben, ganz klar. Und ich gehe auch davon aus, dass eine Mehrheit meiner Fraktion der Einführung einer Impfpflicht zugeneigt und dem auch zustimmen wird.
Ende Januar soll der Bundestag zum ersten Mal über die Impfpflicht debattieren.
Wenn eines Tages die größte pandemische Not vorbei ist, dann ist dieses Problem noch lange nicht vorbei. Zwar halten es viele für notwendig, dass sich mehr solcher Räder drehen, allein dies in der Theorie zu wollen, es dann aber auch wirklich mitzutragen, das sind offenbar zwei verschiedene Paar Schuhe. Deutschland hat sich bei der Energiewende in den vergangenen Jahren abhängen lassen. So heute der Befund der Umweltschutzorganisation WWF. Und auch der Wirtschafts- und Klimaschutzminister mahnt, dass der Kampf für das Klima nicht zu gewinnen sein wird, wenn alles so weiterläuft wie bisher. Gleich spreche ich mit ihm, aber zuvor Stefan Stuchlik über die Pläne des Robert Habeck.
Es ist ein bemerkenswerter Auftritt. Robert Habeck will die Grünen endlich in die Offensive bringen mit einem Riesenprogramm zum Klimaschutz. Habeck tritt bescheiden auf.
Wir können uns ja immer vorstellen, ich bin Robert Habeck.
Erklärend.
Da sind wir also und da müssen wir hin.
Und kämpferisch.
Ich bin nicht Minister geworden, um möglichst 4 Jahre nichts zu tun und nichts zu riskieren.
Dann referiert er über Elektromobilität, Wasserstoffwirtschaft, mehr Windenergie, mehr Sonnenenergie. Und man fragt sich, wie will der Minister diese Ziele überhaupt schaffen? In Deutschland. Habecks Antwort, jeder müsse für das Ganze zurückstehen.
Erst einmal hoffe ich, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, auch hin und wieder mal über unseren eigenen individuellen Betroffenheitsschatten zu springen. Sonst wird es alles nichts werden. Also Solidarität heißt dann eben auch, dass man sich bereit erklärt, das, was gemeinschaftlich als richtig erkannt wurde und politisch verabredet wurde, mitzutragen.
Das könnte schon bei den eigenen Wählern schwierig werden. Mehr Windräder etwa, das heißt vor Ort weniger Umweltschutz. Seltene Vögel könnten gefährdet sein. Der Bund Naturschutz fordert für den Fall schon einmal Nachbesserungen.
Wir brauchen dann ein klares Planungsrecht, wo die Abwägung so gemacht wird, dass wertvolle Naturgüter auch im Einzelverfahren geschützt werden. Und wir brauchen Artenhilfsprogramme für die Vogel- und Windfledermausarten, die besonders betroffen sind.
Vor der Tür gibt es die nächsten Proteste. Brüssel will, dass mehr Anleger Geld in die Energiewende investieren, will aber dafür auch Atom- und Gasenergie als nachhaltig kennzeichnen. Habeck solle das ablehnen, fordern sie. Tut er.
Gas und nukleare Energie hätte es nicht gebraucht.
Nur warum lehnt der Minister das Label Grün auch für deutsche Gaskraftwerke ab? Das Geld der Investoren dafür könne man doch brauchen, sagt die Opposition.
Wir können nicht also aus der Kohle aussteigen, aus der Kernenergie aussteigen und so wie sich der ein oder andere Grüne das vorstellt, dann also auch sofort aus dem Gas aus oder der Gasverbrennung aussteigen. Das wird nicht gehen, so wünschenswert das auch ist. Und insofern also herzlich willkommen in der Realität der Energiewende.
Vermutlich das größte Problem von Habecks neuen Plänen. Sie stellen Länder und Kommunen vor enorme Herausforderungen. Die Aufgabe mit den Ländern sei aber lösbar, sagt Habeck.
Wenn wir sie bestehen, diese Aufgabe, wenn wir das angehen, werden wir darüber zu einem neuen Verhältnis von Bund und Land kommen.
Wer aber wie Habeck etwa 2% der Bundesfläche für Windräder zur Verfügung stellen will, müsse damit rechnen, dass das Verhältnis von Bund und Ländern das alte, also ein schwieriges sein werde, sagt der Städte- und Gemeindebund.
Es wird nicht ganz einfach, Länder und Kommunen zu überzeugen. Wir haben eine föderale Struktur. Es gibt erst 2 Länder in Deutschland, die dieses 2% Flächenziel ebenfalls befürworten. Und der Bund kann das nicht bestimmen. Auch da ist Überzeugungsarbeit angesagt.
Widerstand von Umweltschützern, Gegenwind aus Brüssel, Nein aus den Ländern. Habeck spricht von einer gigantischen Aufgabe. Selten war das Wort so angebracht.
Guten Abend, Herr Habeck.
Guten Abend, Frau Mioska.
Herr Habeck, Sie nennen Ihr neues Klimaschutzministerium zuweilen einen schlafenden Drachen. Fürchten Sie, dass dieser Drache, der ja jetzt nun aufwachen und losfliegen soll, den Menschen Angst einjagen könnte?
Nein, es ist ein ganz lieber Drache, so ähnlich wie der Drache Fukur. Und keiner muss sich davor fürchten, aber es ist eine enorme Kraft. Und diese Kraft müssen wir jetzt gemeinsam umsetzen in gesellschaftliche Wirklichkeit.
Na, das macht ja schon ziemlich vielen Angst, denn theoretisch wollen alle Klimaschutz, aber in meinem Garten soll das Windrad besser nicht stehen. Wie viel Hausbesuche wollen Sie denn machen, um all die störrischen Bürgerinitiativen zu überzeugen?
Nein, die gute Nachricht ist natürlich, dass im Garten auch keine Windkraftanlage errichtet wird. Aber Sie haben recht, der Ausbau von Windkraft ist ein gesellschaftlich hoch umstrittenes Thema. Und bei der allgemeinen Zustimmung zum Klimaschutz haben wir doch eine Lage, dass man sagt, aber bitte bei mir nicht. Und das kann sich am Ende nicht transportieren, das kann nicht durchgehalten werden. Insofern müssen wir jetzt das schaffen, was politisch ja parteiübergreifend vereinbart wurde. Die Klimaschutzziele, an die wir uns halten, sind ja schon noch von der Großen Koalition beschlossen worden. Und das heißt, es muss einen Wettbewerb nach oben geben, einen Stolz darauf teilzuhaben und seinen Beitrag zu leisten. Und das gilt für die Kommunen, das gilt für die Verbände, das gilt für die Länder, das gilt für die verschiedenen Politikerinnen und Politiker der Parteien. Das muss der Geist sein, in dem wir in Zukunft arbeiten.
Dann nehmen wir doch mal das Beispiel Bayern, wo ja, um nochmal auf das Bild zurückzukommen, ein paar Drachentöter sitzen. Die Bayern bauen seit Jahren kaum noch Windräder und haben die schärfste Abstandsregelung überhaupt in Deutschland. Und gegen dieses Landesrecht können Sie doch als Bundesminister kaum etwas tun.
Das ist im Moment tatsächlich so. Ich werde aber sehr schnell nach Bayern fahren und das Gespräch mit dem Kollegen Aiwanger und Herrn Söder suchen. Und dann werden wir schauen, ob nicht genau das gelingt, was ich gerade gesagt habe, dass man versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ich habe die Zuversicht nicht verloren. Ich habe ja auch jetzt erst angefangen mit der Arbeit, dass das gelingen kann.
Markus Söder ist da ziemlich hartnäckig und sagt, wir wollen mehr Wind, aber nicht gegen die Bürger, denn die muss er ja mitnehmen. Die Abstandsregelung in Bayern bleibt, wie sie ist. Nochmal, Herr Habeck, wie wollen Sie das schaffen?
Nun, erst einmal ist es ja eine echte politische Führungsaufgabe, Demokratie nicht nur zu verwalten, sondern zu gestalten. Und Markus Söder ist ein stolzer Ministerpräsident, der sich genau auf diese Führung ja viel zugutekommen lässt. Und die wird sicherlich gefragt sein an der Stelle. Und deswegen erst einmal das Gespräch führen. Und das Gespräch führe ich jetzt nicht heute Abend, sondern direkt mit Markus Söder, wenn wir am Kaffeetisch sitzen.
Es geht nicht nur über Gespräche, sondern womöglich auch über Gesetze, denn wenn Sie jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien per Gesetz, wie Sie angekündigt haben, als überragendes öffentliches Interesse verankern. Dann schlägt dann zum Beispiel das den Naturschutz. Und das heißt, die beispielsweise zu schützende Fledermaus muss dem Bau eines Windrades weichen, was ja auch den Grünen das Herz bluten lässt.
Das kann im Einzelfall genauso sein. Aber wir reden ja von 2% der Landesfläche, die wir für den Ausbau von Windkraftanlagen brauchen. 98% stehen den Menschen, den Fledermäusen und allen anderen zur Verfügung. Klar, Windkraftanlagen sieht man weiter. Sie verändern den Horizont, sie verändern die Heimat. Das ist völlig unbestritten. Aber der Ausbau der Windkraft geht nicht zulasten der Arten. Individuell und einzeln kann das mal passieren. Aber vielleicht darf ich erwähnen, als ich in Schleswig-Holstein Abitur gemacht habe, gab es ein Seeadlerbrutpaar. Und das wurde gehütet wie der Augapfel. Und keine einzige Windkraftanlage. Heute haben wir 3000 im Land und sind Seeadler-Exportland geworden. Also irgendwie werden sich Windkraftanlagen und Großvögel ja vertragen, sonst wäre das völlig unerklärlich. Im Einzelfall, und das ist tragisch genug, gibt es diese negative Beeinträchtigung, aber man kann Artenschutz und den Ausbau von erneuerbaren Energien sehr gut miteinander kombinieren, wenn man ein bisschen kreativ wird und anfängt, die technischen Möglichkeiten, aber auch die artenschutzrechtlichen Möglichkeiten zu nutzen.
Die Grenzen der Kreativität erfahren Sie im Moment auch auf europäischer Ebene, denn die EU-Kommission will neben Erdgas auch Atomkraft als nachhaltig einstufen, was die Grünen entsetzt, gelinde gesagt, und wogegen sie jetzt protestieren werden. Dabei hat Olaf Scholz als ehemaliger Finanzminister diesen Kompromiss federführend mitverhandelt. Warum jetzt dieser scheinheilige Protest?
Nein, scheinheilig ist das nicht. Es ist einfach meine feste Überzeugung, dass Atomkraft und Gas keine erneuerbaren Energien sind, keine nachhaltige grüne Energie sind. Und hier geht es ja bei der Taxonomie um ein Label für die Finanzmärkte. Wir werden sehen, ob die Finanzmärkte das überhaupt annehmen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben ein bisschen Geld über, Sie wollen das anlegen. Eine Bank, eine Versicherung sagt, du kannst das hier in diesem grünen Fonds anlegen. Und dieser grüne Fonds hat nukleare Energie bei sich. Willst du das machen? Und dann können wir alle sagen, nein, ich bin also gar nicht so überzeugt davon, dass das Label nachhaltig für nukleare Energie den großen Erfolg bringt, den sich vielleicht die Franzosen davon erhoffen. Die Leute denken ja trotzdem noch mit.
Dann fassen wir Ihren Weg noch mal zusammen. Sie haben Widerstände in den Kommunen zu erwarten, in den Ländern, aber auch in der EU. Sind Sie der Don Quixote, der für Windmühlen kämpft?
Ich würde meinen Weg oder den Weg, den wir vielleicht als Land, als Gesellschaft im besten Fall gemeinsam gehen, anders beschreiben. Wir haben uns verpflichtet, die Freiheit zu verteidigen. Und das ist nach dem Urteil des Verfassungsgerichts nur möglich, wenn die globale Erderwärmung so eingedämmt wird, dass ein freiheitliches Leben in Zukunft noch möglich ist. Das heißt, wir sind der Freiheit verpflichtet und arbeiten daran und kämpfen dafür. Und das bedeutet auch, dass wir uns neue Chancen auftun, neue industrielle Prozesse machen. Wir werden hier vielleicht die Techniken entwickeln, die dann global Exportschlager werden, wie wir vor einigen Jahrzehnten Exportschlager hatten. Wir werden Wertschöpfungsketten neu erfinden und wir werden Wachstum und Wohlstand klimaneutral organisieren. Was für eine fantastische Einladung, da mitzumachen. Das ist der Weg, über den wir reden. Ja, er führt auch bergauf, aber es ist ein Weg, der sich zu gehen immer lohnt.
Sagt der Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Miosga.
Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Zu den Klimaplänen von Robert Habeck hat Daniel Prokaka aus unserem Hauptstadtstudio diese Meinung.
Taktisch war das klug, was Robert Habeck heute gemacht hat. Die Schaubilder, die eindringlichen Worte und die klare Botschaft, das, was bisher beschlossen ist an Klimaschutzmaßnahmen, reicht vorne und hinten nicht aus. Die Vorgänger sind schuld, dass Deutschland seine Klimaziele bis auf Weiteres verfehlen wird. Und es stimmt ja, 80% Strom aus erneuerbaren Energien 2030, ein klimaneutrales Deutschland 2045, beides ist bei weitem unmöglich mit dem, was bisher Gesetz ist. Allerdings war das heute das letzte Mal, dass Habeck ausführlich auf die Versäumnisse der Vergangenheit hinweisen durfte. Jetzt muss er liefern, was er versprochen hat. Gesetzespakete im Frühjahr und im Sommer, die unter anderem schnell zu einem neuen Boom der erneuerbaren Energien führen. Vieles von dem, was Habeck heute präsentiert hat, geht in die richtige Richtung. Wirklich neu war wenig. Das vielleicht Interessanteste am Auftritt des Ministers war seine Kampfansage an die NIMBYs, die not in my backyard, also nicht in meinem Garten rufen, sobald Windräder oder Stromnetze in ihrer Gegend gebaut werden sollen. Darunter auch Grünen Wähler, die erneuerbare Energien spitze finden, solange sie woanders erzeugt werden. Habeck will, dass Klagen gegen Windräder weniger Erfolgsaussichten haben. Das wird Streit geben. Ebenso, wenn Habeck mit den Ländern über 2% Fläche für Windräder verhandelt. Die schnelle Reaktion aus Bayern heute war da nur ein Vorgeschmack. Habeck hat die großzügigen Abstandsregeln zwischen Windrad und Wohnbebauung im Visier. Die CSU will daran nicht rütteln. Bei jedem einzelnen Gesetz wird der Widerstand gegen Habecks Klimapläne groß sein. Ebenso groß sind die Erwartungen der grünen Wähler an den Minister. Scheitern verboten. Habeck muss kämpfen. Dass er dazu bereit ist, hat er heute gezeigt.
Die Meinung von Daniel Prukaka. Als Reaktion auf die stark steigenden Energiepreise plant die Bundesregierung einen einmaligen Heizkostenzuschuss für Wohngeldbezieher. Der Nachrichtenüberblick mit Julia Niharikasen.
Der Gesetzentwurf des Bundesbauministeriums sieht eine einmalige Zahlung von 135 Euro für Alleinlebende vor. Für einen Zwei-Personen-Haushalt gäbe es 175 Euro. Profitieren sollen mehr als 700.000 Haushalte, die Wohngeld beziehen. SPD, Grüne und FDP hatten den Zuschuss im Koalitionsvertrag zugesagt. Verbraucherschützer kritisieren ihn als zu niedrig. Dem Vergleichsportal Verivox zufolge hat sich Energie binnen eines Jahres um 35% verteuert. Im Zusammenhang mit dem verheerenden Erdrutsch in Erftstadt während der Flutkatastrophe ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Köln gegen den Betreiber des dortigen Tagebaus. Im Juli vergangenen Jahres war nach Starkregen der Boden nahe der Grube eingebrochen und hatte zahlreiche Häuser mit sich gerissen. Es besteht unter anderem der Verdacht, dass ein Hochwasserschutzwall fehlte. Die große Insolvenzwelle bei Unternehmen, die seit Pandemiebeginn befürchtet wird, bleibt weiterhin aus. Das belegen neue Daten des Statistischen Bundesamtes. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Im Vergleich zu vor der Pandemie gibt es sogar deutlich weniger Firmenpleiten. Zuallererst wegen der üppigen Staatshilfen. Mit 130 Milliarden Euro hat der Bund die Wirtschaft seit Pandemiebeginn gestützt. Die lange Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei Zahlungsunfähigkeit hat den Firmen zusätzlich geholfen, Durststrecken zu überwinden. Einige angeschlagene Firmen entgingen einer Pleite nur, weil sie von anderen übernommen wurden. Zwischen Januar und Oktober wurden 13,5% weniger Firmeninsolvenzen gemeldet als im Vorjahr. Schon 2020 hatte es wider Erwarten 15% weniger Insolvenzen gegeben. Dieses Jahr aber könnte sich das Bild doch noch ändern. Laut IFO-Umfrage hält sich jedes siebte Unternehmen für existenzgefährdet. Hochgradig bedroht sind Firmen der Reisebranche, aus dem Veranstaltungsgewerbe und Gaststätten.
Der neue Bundesbankpräsident Nagel will sich vor dem Hintergrund der jüngsten Preissteigerungen für eine stabile Währung einsetzen. Der 55-Jährige übernahm heute das Amt von seinem Vorgänger Weidmann. Nagel äußerte die Befürchtung, dass die Inflationsrate länger erhöht bleiben könnte und forderte die Europäische Zentralbank auf, gegebenenfalls zu handeln. Eine hohe Inflationsrate belaste vor allem Geringverdiener. Die Nullzinspolitik und die Anleihekäufe der EZB stehen zunehmend in der Kritik. Ärzten im US-Bundesstaat Maryland ist es erstmals gelungen, ein genetisch verändertes Schweineherz in einen menschlichen Körper zu verpflanzen. Die riskante Transplantation war für einen 57-jährigen Patienten die einzige Überlebenschance. Dass das Organ seit der Operation am vergangenen Freitag noch nicht abgestoßen wurde, werten die Mediziner als großen Erfolg und als möglichen Schritt zur Lösung des Mangels an Spenderorganen. EU-Parlamentspräsident David Sassoli ist nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Abgeordnete versammelten sich in Brüssel vor dem Parlament, um den 65-Jährigen zu würdigen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratschef Michel nannten den italienischen Sozialdemokraten einen leidenschaftlichen Europäer. Sassoli stand kurz vor dem Ende seiner regulären Amtszeit als Parlamentspräsident. Seine detailreichen Bilder haben Generationen von Kindern begeistert. Der Zeichner Ali Mitgutsch, Erfinder der Wimmelbücher, ist im Alter von 86 Jahren in München gestorben. In einer großen Masse einzelner Szenen lassen sich viele kleine Geschichten entdecken, die ohne Worte auskommen. Damit hatte Mitgutsch ein neues Genre geschaffen. 1968 erschien sein erstes Wimmelbuch. Weitere Werke wurden ausgezeichnet und millionenfach verkauft.
Das Bild, das viele Jugendliche von sich in den sozialen Medien zeigen, ist vor allem ein Wunschbild in einer gefilterten Welt. Makellos, kein Gramm Fett zu viel. Das kann gefährlich sein, vor allem für solche Mädchen, deren Selbstbild ohnehin kein gutes ist, die krank sind vor Angst, zuzunehmen oder dick zu sein. Denn auf Instagram können sie direkt in die Falle laufen von Menschen, die sie für ihre Zwecke missbrauchen und noch tiefer ziehen in die Sucht, wie eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung eindrucksvoll zeigt.
Instagram, das ist die Plattform der schönen Bilder, der perfekten Körper. Aber es gibt eine dunkle Seite. Dort werden Magerfotos geteilt und extrem dünne Körper bejubelt. Ein Experiment von NDR, WDR und SZ-Reportern zeigt, wie leicht vor allem Jugendliche dort in die Fänge von Tätern kommen können. Über Wochen betrieb das Team diverse Test-Accounts.
Registrieren? Okay, schon ein Abonnent.
Unser Kollege gibt sich für eine 17-Jährige aus, die extrem abnehmen will. Schnell kommt er in Kontakt mit einem sogenannten Magercoach. Männer, die vorgeben, dem Mädchen beim Abnehmen helfen zu wollen. Wir schreiben, wie soll ich essen? Der vorgebliche Coach antwortet. Und wir sollen Bikini-Fotos schicken, auf der Waage. Ein anderer Coach etwa schickt uns Beispielfotos eines uns unbekannten Mädchens. Nur wenn wir sowas schicken, dann könne er uns helfen. Ein weiterer droht mit Konsequenzen, wenn wir Kalorienziele nicht erreichen. Ein Mädchen, das genau so etwas erlebt hat, ist bereit zu sprechen. Sie ist 16 Jahre und hat immer wieder Probleme mit Magersucht. Sie will anonym bleiben, ihre Stimme ist nachgesprochen.
Meistens dann am Anfang, wenn es dann praktisch nur um dieses Gewicht abnehmen geht, musst du dich halt im Endeffekt einfach in Unterwäsche hinstellen und von vorn, von der Seite und von hinten einfach ein Bild machen und ihm schicken.
In ihrer von der Magersucht verdrehten Welt macht sie mit. Sie denkt, so kann sie abnehmen. Doch der Coach fordert, sie soll sich bestrafen, wenn sie Ziele nicht erreicht.
Das Erste, was ich dann machen sollte, war, dass ich eine Kerze anzünden sollte und mir einfach das Wachs auf meinen Bauch kippen sollte oder so. Und dann kam trotz all dem ziemlich schnell diese intime Erniedrigung. Ich sollte mich selbst befriedigen und ihm davon Videos schicken.
Wenn sie nicht macht, was er fordert, droht er, die bereits erhaltenen Bilder an ihre Instagram-Freunde zu schicken. Wir versuchen, den deutschsprachigen Coach vom Anfang zu treffen. Er glaubt, das 17-jährige Mädchen wäre im Zug auf dem Weg zu ihm, um ihn kennenzulernen. Am Gleis sprechen wir den Mann an, geben uns als Reporter zu erkennen. Er ist enttäuscht, hat ein Mädchen erwartet. Vor die Kamera will er nicht. Ein Schuldbewusstsein hat er auch nicht. Eine Expertin schätzt das Treffen ein. Immer wieder hört sie von solchen Erfahrungen.
Hier sind sehr verschiedene Motive im Hintergrund. Das eine ist natürlich, Macht über andere zu haben. Jemanden mehrfach am Tag tatsächlich dazu zu bringen, bestimmte Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Das andere ist, dass hier tatsächlich auch Männer dahinter stehen mit sexuellem Interesse. Das bewerte ich als sehr, sehr problematisch.
Von Instagram heißt es, solche Coach-Profile seien von außen oftmals schwer zu erkennen, würden entfernt, sobald man davon erfahren würde. Die vom Reporter-Team gefundenen Coaches wurden erst nach Tagen und nach dem Kontakt zur Pressestelle gelöscht.
Einstürzende Neubauten, dem Untergang geweiht. So wurde in der Hansestadt und auch anderswo geungt, als nicht nur dieses nah am Wasser gebaute Bauwerk langsam größer wurde, sondern auch die Kosten stiegen und stiegen in schwindelerregende Höhen. Doch die gläsernen Wellen überlebten und laden bis heute zum Tanz, seit nunmehr genau 5 Jahren. Es gratulieren der Elbphilharmonie Jan-Peter Gerkens und Benedikt Schäper.
Hier wird selbst noch das Putzen zum kulturellen Ereignis. Hamburgs Elbphilharmonie.
Ich habe mir überlegt, ob ich nicht eine Symphonie für Reinigungskräfte in Auftrag gebe. Habe ich noch nicht gemacht, aber tatsächlicherweise kommen die Menschen jetzt mehr für das musikalische Programm als nur für das Gebäude.
Die Massen strömen seit der Eröffnung des Bauwerkes 2016 und schon lange vor dem musikalischen Auftakt, bestaunen das architektonische Wunderwerk, dessen Baukosten von veranschlagten 77 auf 866 Millionen Euro kletterten. Ein Fantasiegebilde auf hanseatisch-traditioneller Backsteinbasis, nicht nur geliebt. Die Eröffnung nach 9 Jahren Geburtswehen heute vor 5 Jahren wird zum Spektakel. Zur Gala der puren Freude.
Freude.
Die Schöne, sie ist da wach.
Elfi wird das Hamburger Konzerthaus zärtlich genannt. Mit Lakonie schätzen es auch einstige Gegner. Die einstürzenden Neubauten oder Taktstock-Derwisch Theodor Korenzis als Klangraum bis in die Dachspitzen hinein ertönt und erstrahlt das Konzerthaus.
In der Zeit vor der Eröffnung der Elbphilharmonie waren internationale Berichte bebildert mit dem Brandenburger Tor, mit dem Kölner Dom oder mit Schloss Neuschwanstein. Und wir stellen jetzt fest, die Elbphilharmonie ist auch ein Teil dieses sozusagen Bildervorrats zu Deutschland geworden und sie repräsentiert ein modernes Deutschland.
Zeitgenössische Klänge zum 5-jährigen Jubiläum heute Abend. Das NDR Elbphilharmonieorchester mit seinem Chef Alan Gilbert. Es ist ein erstaunlicher Ort, um Musik zu erleben. Ein Ort für Möglichkeiten ohne alle Grenzen. Es gibt so etwas nur einmal auf dieser Welt. Internationale Spitzenmusiker huldigen der Elbphilharmonie zum 5. Sir Simon Rattle bringt mit dem London Symphony Orchestra ein angemessenes Ständchen und Daniel Barenboim kommt mit seiner Berliner Staatskapelle zum ausverkauften Gastspiel.
It's a must stop for
es ist ein absolutes Muss, hier zu spielen. Die Elbphilharmonie ist eine Säule der internationalen Musikszene geworden. 5 Jahre Elbphilharmonie, 5 Jahre Musik für alle, für Gegenwart und Zukunft. Manchmal zum Backstein erweichen schön.
Dasselbe würde Carsten Schwanke wahrscheinlich auch gern vom Wetter sagen, aber ich schätze, es ist nicht so, oder?
Das hängt ein bisschen davon ab, Karin, wohin man schaut. Es gibt natürlich immer solche und solche Seiten. Fangen wir mal mit schön an. Unser Wetter wird auch in den nächsten Tagen beeinflusst von einem riesengroßen Hochdruckgebiet. Und das liegt über weiten Teilen West- und Mitteleuropas. Und vor allem die Berge, speziell die Alpen, profitieren zurzeit davon. Dort gibt es nicht nur reichlich Schnee, sondern auch blauen Himmel und Sonnenschein. Und zwar von früh bis spät. Aber jetzt mal zur Kehrseite dieses Wetters. Kehrseite von hoch ist tief. Und es gibt ein ziemlich kräftiges Tief zurzeit in der Nähe von Kreta, also im Süden Griechenlands. Dieses Tief hat einen interessanten Weg hinter sich. Es zog in den letzten 2 Tagen vom Süden Frankreichs über das gesamte Mittelmeer in den östlichen Mittelmeerraum und es hat stellenweise unwetterartige Regenfälle gebracht. Wir haben ein paar Bilder aus dem Süden Frankreichs. Dort gab und gibt es enorme Überschwemmungen, vor allem am Nordabhang der Pyrenäen. Die starken Regenfälle dort kamen zusammen mit der Schneeschmelze. Viele Straßen sind nicht mehr passierbar durch die Überschwemmungen oder aber auch durch Erdrutsche, die es dort jetzt überall gab und die erstmal beseitigt werden müssen. In den letzten 3 Tagen sind teils enorme Regenmengen gefallen. Im Süden Frankreichs, in den Pyrenäen 184 Liter pro Quadratmeter. Auf der griechischen Insel Karpathos 290 Liter und im türkischen Marmaris sogar mehr als 300 Liter. Und wenn wir uns erstmal die Wettermodelle anschauen und den Blick nach vorne werfen, dann sehen wir, dass in den nächsten 2 Tagen in den Pyrenäen so gut wie nichts mehr passiert. Aber in Griechenland und in der Türkei, vor allem im Süden, fallen noch einmal 50 bis 100 Liter. Also dort ist das Ganze noch nicht ausgestanden. Und jetzt kommen wir zu unserem Hochdruckgebiet. Und das bedeutet Nebel auf der einen Seite, Hochnebel auf der anderen Seite und ein schmales Wolkenband, das im Verlauf des morgigen Tages langsam bis zur Mitte Deutschlands vorankommt. Im Norden mit leichtem Nieselregen, mit jedem Kilometer nach Süden wird es aber eher trockener. Sonnenschein morgen nach Nebelauflösung im Süden und auch hinter diesem Wolkenband, morgen vor allem Nachmittag im Norden, gibt es auch mal immer wieder Wolkenlücken. Die Temperaturen unterscheiden sich, denn dieses Wolkenband ist eine Luftmassengrenze. Nördlich bleibt es frostfrei, in der Mitte und im Süden gibt es noch mal eine frostige Nacht und vor allem bei Aufklaren in den Bergen minus 13 bis minus 14 Grad. Morgen tagsüber im Südosten weiterhin am kältesten mit 0 bis minus 2 Grad, also dort stellenweise Dauerfrost, im Norden 5 bis 9 Grad. Und die weiteren Aussichten, vor allem der Süden Deutschlands, profitiert von Sonnenschein, auch die Alpen weiterhin. Im Norden gibt es hingegen immer wieder ein paar dickere Wolken und vor allem am Freitag auch noch mal ein bisschen Nieselregen.
Danke, Carsten, für die Aussichten. Hier geht's jetzt weiter mit dem französischen Spielfilm Plötzlich Papa. Um 0.40 Uhr bringt sie Thorsten Schröder im Nachtmagazin nochmal auf den neuesten Nachrichtenstand. Und Tagesthemen gibt's morgen wieder. Bis dann.